wieso muss ich mich so verbiegen? Und ich habe gemerkt, eine klare Entscheidung, damit konnten nachher alle gut leben. Und heute, wenn ich meine beiden Männer sehe, wie sie Skifahren, dann sind sie mir dankbar, glaube ich.
Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Von und mit Nils Behrens.
Brustkrebs ist die am häufigsten vorkommende Krebserkrankung bei Frauen. Derzeit erkrankt jede achte Frau im Laufe ihres Lebens an Brustkrebs, wobei das Risiko mit zunehmendem Alter steigt. Heute sprechen wir mit einer Betroffenen und wie sie den Weg dadurch gemeistert hat. Wiebke Rickenberg ist ursprünglich Pädagogin gewesen. Heute ist sie Malerin, Autorin des Buchs »Hey du, Krebs, meine Reise durch die Krise, um fliegen zu lernen« und Herzensbotschafterin. Vor 7 Jahren erkrankte sie an Brustkrebs. Was sie aus dieser Zeit für ihre Zukunft mitgenommen hat, erklärt sie uns heute. Herzlich willkommen, Wiebke Rickenberg.
Hallo Nils.
Liebe Wiebke, es ist jetzt ja schon ein paar Jahre her, ich glaube gute 7 Jahre her, dass du Brustkrebs diagnostiziert bekommen hast. Und nimm uns doch mal ein Stück weit mit, wie das Ganze losging, dass unsere HörerInnen vielleicht einen Eindruck davon bekommen, womit es gestartet hat.
Ja, also ich war damals 39 Jahre alt, Familienmama von Luis, der war 5 Jahre alt. Ich war verheiratet und arbeitete in der Grundschule. Und ja, eigentlich wollte ich nochmal Mama werden. Und wie auch immer, ich habe das nicht bewusst abgetastet, die Brust, habe ich so eine kleine Erbse gefühlt. Und irgendwie sofort so eine Unruhe gespürt. Und dann, habe ich das beim Frauenarzt abtesten lassen. Und aber er hat mich gleich beruhigt und mir gesagt, das wäre nichts. Das würde anders aussehen, würde das in so eine Krebsrichtung gehen. Und dann war ich natürlich erstmal super beruhigt, dankbar. Aber trotzdem hat mich das nicht nachhaltig beruhigt. Immer wieder habe ich so eine Unruhe gekriegt. Und ich bin dann auch wieder zum Arzt und habe dann aber auch wieder gehört, nein, es ist alles gut.
Und Entschuldigung, war das dann ein anderer Arzt?
Nein, oder es war derselbe Arzt, aber dann war es parallel nochmal eine stellvertretende Ärztin. Und also 3-mal wurde es angeguckt und jedes Mal eben dieses, es ist alles gut, es wurde als Fibroadenom ausgewiesen. Ja, und meine Ruhe hat sich irgendwie über die Zeit nicht so richtig eingestellt. Insgesamt habe ich so ein halbes Jahr damit mir so rumgetüdelt und habe mich dann aber entschlossen, das freiwillig operieren zu lassen. Und da sagte man mir auch nochmal, es wäre nicht nötig, es ist jetzt eine Operation, aber natürlich, das ist ja mein freier Wille und wenn ich danach ruhiger bin, ist es natürlich auch sinnvoll. Und dann schien das Ergebnis nach dieser OP auch gut und dann wird ja die pathologische Auswertung gemacht und es dauert ein paar Tage. Ja, und dann bekam ich halt den Anruf und es war eben nicht gut. Und ab dann war ich natürlich im freien Fall, ne? Ab dann und stand ich unter Schock und bin ins Krankenhaus. Mein Mann kam ziemlich schnell nach Hause, war dann immer an meiner Seite. Und dann wurde es nochmal richtig ausgewertet, so was eben alles schon vorlag. Und es war dann eine sehr aggressive Form von Brustkrebs. Und dann musste ich eben sofort in dieser Woche weitere Untersuchungen machen. Das heißt nochmal Mammographie, nochmal Biopsie und es stellte sich dann wirklich raus, es wurde immer mehr gefunden. Es war so wie kleine kleine Tumorherde in der rechten Brust. Und dann war ganz klar, dass ich innerhalb kürzester Tage eine ganz große Operation bekommen würde. Und weil man schon vermutet hatte, dass ich möglicherweise diese genetische Disposition haben könnte für Brustkrebs generell, Brust- und Eierstockkrebs, weil das eben auch in meiner Familie weil es das schon gab. Und ich das auch aus ästhetischen Gründen dann irgendwie richtig fand, habe ich dann eben zugestimmt, dass beide Brüste sozusagen entfernt wurden. Ich war natürlich auch extrem unter Schock, aber ich würde es heute noch genauso machen. Dann wurden schon so Implantate angepasst und am nächsten Tag wurde dann die Operation durchgeführt. Meine Haut konnte erhalten bleiben und dadurch, das wurde natürlich auch akribisch untersucht. Die Operation dauerte, ich glaube, 6 Stunden und dadurch konnte sie aber gleich wieder aufgebaut werden. Also ich war dann nach dieser OP natürlich wie zum Trauma, aber in so einem Riesenverband, aber ich hatte eben sozusagen meine Brüste noch, wenn auch anders, aber das war für mich sehr wertvoll, dass ich da nicht ohne war.
Darf ich kurz einmal einhaken? Also das ist natürlich der Albtraum von wahrscheinlich vielen HörerInnen jetzt, dass also in dem Fall kann ich das Gendern weglassen, sondern das betrifft ja leider nur die Frauen. Ja. Aber trotz allem, ich meine, dreimal gesagt zu bekommen, da ist nichts. Und von Experten, die sich ja damit auch auskennen, und ist dann trotzdem, dass sowas dann dabei rauskommt, ist das etwas, was, also wurde darüber gesprochen, kommt das häufiger vor, diese Art von Fehldiagnosen, oder gab es einen bestimmten Grund, warum es jetzt bei dir so anders aussah, als die Experten es gedacht haben?
Nein, es sah absolut nicht wie ein Krebsbefund aus. Man geht da, glaube ich, von dem, wie der Rand ist und so weiter davon aus, und man konnte es nicht sehen, und mein Arzt sagte mir auch, es wäre ein Befund einer unter 10.000. Also es war absolut nicht zu erwarten.
Ja. Es ist ja auch ganz interessant, du schreibst ja auch in deinem Buch darüber, dass du dann trotzdem auch bei dem Arzt geblieben bist. Also das würde ich sagen, ist wahrscheinlich auch nicht unbedingt selbstverständlich nach so einer Fehldiagnose.
Ich war natürlich auch erstmal total geschockt und irgendwie enttäuscht ist vielleicht das falsche Wort. Ich fühlte mich plötzlich ja im ganzen Krankenhausgeschehen eher wie so eine Nummer. Also es war dann plötzlich alles sehr, sehr sachlich. Und ich kannte nun meinen Arzt aber auch schon länger und hatte wirklich schon ganz tolle Zeiten mit ihm und auch herzliche Gespräche. Also ich denke, er war auch für sich, wie Sie damals sagten, Sie sind alle aus allen Wolken gefallen, ne? Und ich habe mich so erinnert, dass wir jetzt zusammen so eine Reise gehen. Also ich habe ihm trotzdem weiter vertraut. Es war so ein inneres Gefühl, und ich wusste auch, dass er unglaublich kompetent ist. Und ich wusste das trotz dieser Aussage oder dieser Fehleinschätzung. Umso wichtiger für mich, was dabei rausgekommen ist, einfach dieses meiner inneren Stimme zu vertrauen und sie wirklich ernst zu nehmen und sie zu hören. Denn dass ich da selbst so widersprochen habe und gesagt habe, nee, ihr wollt das gar nicht operieren und ich mache das war schon außergewöhnlich. Also normalerweise hätte ich mich da auch angepasst, aber irgendwie konnte ich nicht innerlich, also aus einer inneren Stimme heraus.
Und habe ich das richtig verstanden? Die zweite Brust war noch nicht befallen, sondern die hast du im Grunde genommen eigentlich prophylaktisch mit abgenommen.
Ja.
Abnehmen lassen.
Dazu wurde mir geraten, und ja, ich habe es gemacht, eben genau, weil ich auch einfach, ich war in purer Angst, und wenn du eine Diagnose Krebs bekommst und dann sind alle so ernst und es ist, da steht einfach das Sterben im Raum und du willst leben und ich habe dann alles gemacht, was ich dachte, was richtig wäre, und wollte wirklich diesen Krebs aus meinem Körper haben.
Was wäre denn passiert? Also ich weiß nicht, ob du da eine wirklich gute Antwort drauf geben kannst, aber wahrscheinlich hast du dich mit dem Thema beschäftigt. Nehmen wir mal an, du hättest es nicht gemacht. Wie wäre es denn theoretisch weitergegangen? Also hättest du jetzt so die Operation nicht auf deinem eigenen Wunsch hingemacht?
Das war für mich klar, dass ich es eben, also du sagst ja, wenn ich es nicht gemacht hätte, aber es war für mich einfach nicht die Frage da, es nicht zu machen. Aus der heutigen Sicht weiß ich, wo ich mir Hilfe holen können, um gestärkt, aber ich denke, dafür brauchst du auch ein ganz starkes Bewusstsein und ein Vertrauen, und das hatte ich damals noch nicht, und damit kannst du auch ohne Operation sicherlich deinen Weg gehen, aber in der damaligen Perspektive oder Ausgangslage hatte ich das nicht.
Und darf ich fragen, du hattest gesagt, dass es eine sehr aggressive Form von Brustkrebs ist, das heißt also, man kann Brustkrebs, wenn ich das richtig verstanden habe, unterscheiden in verschiedene Arten. Also es gibt eben halt aggressivere Versionen, es gibt mildere Versionen,
ja,
wenn man so will.
Genau, es gibt, das hat ja dann mit der Zellteilung auch zu tun, also so wie schnell sie sich streut und fortführt und verbreitet, und genau, aggressiv bedeutet in dem Fall einfach, dass das alles sehr schnell geht und du möchtest ja nicht, dass das in den Körper gestreut wird. Das war ja dann in dem Moment auch noch nicht klar. Diese Untersuchungen hatte ich dann alle nach der großen Operation. Ne? Es war auch vorher schon was, die Organe werden ja gescreent und ich weiß gar nicht genau, wie das alles im Einzelnen ist, aber du wirst ja total durchgecheckt dann.
Und für mich, was ich jetzt so ganz naiv gedacht hätte, dass jetzt alles weggeschnitten ist und damit wäre ja gut. Aber das ist es ja nicht. Also du bist ja trotzdem dann in die Chemotherapie dann rein oder Chemotherapie, je nachdem welchem Teil von Deutschland man wohnt. Könntest du einmal ganz kurz, du hast da so eine schöne Übersicht in deinem Buch über die Struktur und Anker in der Therapie. Vielleicht einmal für unsere Hörerinnen was zu sagen, wie sind die Stufen? Hat.
Genau. Ja, nochmal das. Genau, bei mir waren auch Lymphknoten befallen. Das wird dann auch eben gleich mit abgecheckt. Und wenn die befallen sind, dann kann das ja bedeuten, dass es sich schon im Körper ausgebreitet hat über die Lymphe und damit andere Teile des Körpers auch befallen hat. Und diese Lymphknoten werden dann auch natürlich entnommen. Und auch viele werden entnommen. Deshalb kann es später sein, dass du gegebenenfalls auch Lymphdrainage und sowas brauchst. Das ist wie so eine Perlenkette aufgereiht, da werden dann viele entnommen. Und genau, und aus diesem Grund heraus kann es eben sein, dass es sich im Körper schon verteilt haben können. Und deswegen macht man die Chemotherapie, weil man nicht weiß, ist da irgendwie vielleicht doch was, versteckt sich etwas. Man kann nicht alles erfassen mit den Untersuchungen. Und aus dem Sicherheitsgedanken heraus wird dann diese Chemo eben gemacht. Und bei mir sah das so aus, genau, ich hatte erst einmal die Operation, und also die Großoperation. Dann wird ja ein Port gelegt und danach, nach einigen
was
Tagen...
Was ist ein Port? Entschuldigung, was heißt
das? Das ist sozusagen ein Verteiler, wo dann letztendlich die Medikamente, weil du ja so oft sozusagen intravenös dann das Mittel bekommst, kannst du das nicht jedes Mal neu legen, so ein Zugang, und das ist ein Zugang, der immer wieder benutzt werden kann. Da hast du wirklich wie so eine, sieht aus wie so eine kleine Knopfbatterie. Sowas hast du unter der Haut eingepflanzt. Mhm. Kannst du dir später wieder rausnehmen lassen. Also ich habe es wirklich nach der Bestrahlungstherapie mir dann auch sofort wieder rausnehmen lassen. In einer kleinen Mini-Operation. Und da war ich einfach froh, das rauszuhaben. Aber manche behalten es auch länger und sagen, ja, vielleicht brauche ich es nochmal? Und ich habe es rausnehmen lassen. Okay. Also wenn du den Port hast, dann geht es einige Tage danach los, dass du die erste Chemo bekommst. Und und das dauert dann 2 Wochen, dass dir dann wirklich die Haare ausfallen. So wird es einem auch gesagt. Und natürlich hast du die Hoffnung, oder ich hatte immer die Hoffnung, dass das trotzdem nicht passieren wird. Und und dann geht es eben so in Chemozyklen, je nachdem, welche Chemotherapie du kriegst. Das ist wirklich, das wird auf einer Tumorkonferenz ganz genau besprochen. Da fließen ja so viele verschiedene Faktoren ein, und viele Ärzte sprechen da dann mit, und dann werden die Mittel festgelegt, die du dann bekommst. Und da hast du dann ja verschiedene Abstände. Das kommt auch je nach Chemo drauf an.
Darf ich jetzt mal ganz laienhaft fragen? Bei Chemo wird dir was, also Chemo ist ja nicht Bestrahlung, wenn ich das richtig weiß. Ne? Chemo ist was passiert genau bei der Chemo? Das heißt, dir wird was injiziert.
Genau, du bekommst sozusagen Flüssigkeiten, und das ist ja letztendlich dann Gift. Oder wenn du sagen willst, das rettet mich, dann ist es dein Rettungselixier. Und das tötet letztendlich die bösen Zellen ab, aber eben auch gute. Und über die Guten werden natürlich auch, verlierst du auch die Haare zum Beispiel, ne? Das ist so ein äußerer Ausdruck dafür. Zum Beispiel bist du auch viel müde oder dir wird sehr übel, der Körper wehrt sich auch gegen diese Flüssigkeit. Es gibt aber auch Unterschiede. Es gibt wirklich Frauen, die haben keine Probleme groß mit diesem, was ihnen dazugeführt wird, und andere, denen geht es sehr schlecht unter der Chemotherapie. Von bis, alles dabei ist. Und vor allen Dingen sinken auch deine Leukozyten, und die du brauchst, dass dein Immunsystem ja auch stark ist, und dass du musst, so und so müssen die Werte sein, damit du die nächste Chemo wieder bekommen darfst. Also du musst ständig auch dein Blut checken lassen, damit du weißt, jetzt ist dein Körper wieder stark genug, um wieder diese Dosis wieder zu bekommen. Und das ist dann schon so ein Alltag, in den du da reinkommst. Heute Blut abnehmen und dann wieder Chemotherapie, dann darfst du dich wieder ausruhen. Ja.
Okay. Genau. Und nach der Chemo kommt dann die Bestrahlung.
Genau, in meinem Fall war das so. Es gibt ja auch.
Und was heißt, was bedeutet das wiederum?
Da gehst du, da wird punktuell, dass da, wo du betroffen warst, da wird wirklich bestrahlt sozusagen, dass das alles da abgetötet wird. Durch Bestrahlung, durch wirklich Strahlen.
Also radioaktive Strahlung, wie man sie vom Röntgen kennt.
Ja, ob das jetzt genau so ist, auf jeden Fall so etwas, was da das tötet und was letztendlich auch hochgradig Auswirkungen wieder auf die Zellen hat und auf den Körper hat und auch Nebenwirkungen haben kann und auch langfristige. Also das wird oft früher ist die Haut oftmals verbrannt dadurch. Und das war jetzt in meinem Fall überhaupt nicht. Ich habe aber auch schon homöopathisch ein bisschen dann nebenbei was gemacht. Doch trotzdem ist es heute, glaube ich, auch nicht mehr so aggressiv in dieser Form. Das heißt aber nicht, dass die Wirkung nicht gleich gut ist. Genau, du wirst so bestrahlt, als würdest du dich irgendwie ja vor so ein Rotlicht oder so setzen. Aber alle gehen raus oder alle sind halt, ne, das ist schon nicht gesund. Und du hast es nur für einen kleinen Moment und musst es regelmäßig machen. Bei mir waren das 3 Wochen am Stück. Und dann bist du fertig und denkst, gut, aber das wirkt natürlich auch noch nach. Ne? Das merkst du später an deinem Körper.
Und dann kommt die Phase, die hast du genannt, Herzeptin.
Herzeptin, genau. Das ist speziell auf meine Art des Brustkrebses nochmal so eine Therapieform. Man sagte mir damals auch, ich kann froh sein, dass es das heute gäbe. Noch vor 10 Jahren so sind die Patientinnen gestorben, da gab es dieses Mittel noch nicht frei verfügbar. Und anfangs war das sehr, sehr teuer. Und ja, jetzt ist das wohl frei auf dem Markt, zumindest, dass die Patienten das bekommen.
Und was passiert da?
Ja, da kriegst du einfach auch was unter die Haut gespritzt, ein Mittel. Und das wirkt eben auch nochmal speziell auf deine Art des Brustkrebses. Da gibt es ja einfach wirklich Verschiedenstes. Ne? Nicht jede Frau kriegt die gleiche Behandlung. Brustkrebs ist nicht gleich Brustkrebs. Die Formen sind unterschiedlich. Die fortgeschrittenen Stadien sind unterschiedlich und.
Und dann hast du die letzte Phase, hast du die Hormontherapie geplant, 5 Jahre. Das heißt also nach 5 Jahren oder 5 Jahre lang Hormontherapie?
Eigentlich geplant 5 Jahre. Tamoxifen heißt das Mittel. Das macht große Wechseljahrserscheinungen, die du aber sowieso schon hast, wenn du die Chemo durchlaufen bist, weil erstmal ist da einfach alles platt. Und bei mir war jetzt noch der Fall, dass eben auch die Eierstöcke noch entnommen wurden. Aus dem Fall, den ich vorhin gesagt habe. Ich habe dieses Angelina Jolie-Phänomen, weshalb sich, was mein Arzt sagte, viele Frauen viel zu schnell operieren lassen. Es ist nicht immer notwendig. Aber in meinem Fall wurde mir eben dazu geraten, und dadurch kam ich sowieso in die Wechseljahre. Aber dieses Tamoxifen, das hat mich trotzdem sehr, sehr beeinträchtigt. Und ich hatte nur so einen geringen Hormonstatus, wofür dieser Tumor anfällig war sozusagen. Und deswegen habe ich es im Vertrauen darauf, dass ich genesen bin und ich wusste, ich lebe, das abgesetzt. Und später hat es mein Arzt auch noch abgesegnet, aber das habe ich tatsächlich frei gemacht, weil ich einfach dieses Mittel nicht aushalten konnte. Das hat mich zu allen Nachwirkungen, die ich eben durch diese Chemo und durch diese ganze Therapiephase hatte, das hat mich nochmal so geschwächt und in meiner Lebensqualität eingeschränkt, dass ich das nicht nehmen konnte. Ich habe aber eine Freundin, die nimmt es auch problemlos. Also es ist so unterschiedlich von Mensch zu Mensch, von Typ zu Typ. Jeder reagiert ja auch anders auf alle Mittel. Und
na klar.
Da gibt es nichts Allgemeingültiges. Das war mein Weg. Da habe ich auch zum ersten Mal Nein gesagt. Also ich höre jetzt auf. Es war ein langer Prozess. Ich musste wirklich ins Vertrauen kommen. Aber das habe ich geschafft. Und heute kann ich sagen, wirklich gut so.
Sag mal, und du hast ja in dem Zusammenhang eben gerade gesagt mit der Bestrahlung, dass du da auch schon angefangen hast, homöopathisch gegenzuarbeiten oder gegenzuarbeiten ist vielleicht was Falsches.
Aber zu unterstützen.
Zu unterstützen, ja. Ist, vielen Dank, das bessere Wort. Sag mir doch mal, welche Bedeutung insgesamt die Naturheilkunde in diesem ganzen Prozess hatte für dich.
Also einen ganz großen Stellenwert. Körper, Geist und Seele. Und ich war früher ein Mensch, der gar nicht so offen und bewusst damit umgegangen ist. Aber seitdem ich ein kleines Kind hatte und dieses Kind an Pseudokrokhusten litt und ich ihm nicht immer Cortison geben wollte, bin ich irgendwie an eine wunderbare Medizinerin geraten, die gleichzeitig zur Schulmedizin auch Homöopathin ist. Und Ja, und die habe ich eben auch wieder kontaktiert im Rahmen meiner Chemotherapie und die hat mich dann eben mit Mittelchen in Anführungszeichen begleitet. Und das ist zum einen, denke ich, schon mal unglaublich wertvoll, dass dem Körper dann noch eine Alternative gegeben wird und er, dass die der Körper ja selbst irgendwie Methoden und eigene Kraft hat und da sozusagen programmiert wird. Aber gleichzeitig auch dieses Wissen, ich kann da selber auch noch was tun. Ich bin nicht nur von der Schulmedizin abhängig, ich kann mich unterstützen. Und das war auch ganz wertvoll. Und so habe ich so einige naturheilkundliche Sachen gemacht. Also ich bin auf jeden Fall wirklich großer Fan auch von energetischen Behandlungen geworden, von Kinesiologie, von Osteopathie. Das alles hat mich wahnsinnig gut unterstützt und mir so eine Eigenmacht gegeben. Ich habe mich plötzlich irgendwie so, ich habe so das Gefühl gehabt, parallel zur Schulmedizin hatte ich einfach auch einen eigenen Fahrplan und einen Plan, der irgendwie mich so stark sein lassen hat. Und ich habe auch gemerkt, es tut meinem Körper gut. Ich habe auch natürlich auch daran geglaubt, aber das ganze Paket war wunderbar. Und ich habe ein ganz anderes Bewusstsein dafür entwickelt. Ich kann selber für mich handeln und ich darf auch spüren, wann ist hier was richtig. Und natürlich gibt es die Schulmedizin, aber ich habe auch ein inneres Gefühl und einen inneren Kompass und kann das kombinieren. Und ja, das
da ja, ist ganz interessant. Wir hatten mal eine Folge relativ am Anfang mit Mai-Lin, das ist auch eine Ärztin bei uns aus der Lanzerhof-Welt, die sich sehr auf das Thema TCM spezialisiert hat, die aber eigentlich ursprünglich Radiologin ist und die mittlerweile eine wirkliche Expertise insbesondere in diesem für Fälle wie dich hat, weil sie eben halt durch die Radiologie wiederum im Rahmen der Mammographie eben halt die Fälle dann eben halt auch hat und da eben halt sehr viele Frauen genau in dieser Behandlung hat, um eben halt dann aus der naturheilkundlichen oder in dem Fall der TCM-Weise, was ja aber auch ein Stück weit die Naturheilkunde mit repräsentiert, hilft dabei, genau diesen ganzen Chemo, OP etc. pp. Bestrahlung gegenzuwirken und zu unterstützen, dass es dem Körper schnell wieder besser geht.
TCM, ganz wunderbar, das mache ich heute noch. Also das habe ich wirklich auch in der Chemophase angefangen, weil mir eben so oft so übel war. Und da kannst du ganz wunderbar Akupunktur machen. Ich habe Kräutertees getrunken, chinesische Mischungen und lustig, das ganze Haus hat danach gerochen. Egal, es war wunderbar. Also das hat mir garantiert gut geholfen, weil immer wieder, also wie gesagt, mein Körper reagiert schon extrem auf äußere Einflüsse und trotzdem ist er immer wieder aufgestanden und hat gut mitgemacht und es hat mir unglaublich gut geholfen.
Kommen wir mal weg ein Stück weit von der Medizin, sondern zu dir wieder persönlich. Du hast ja verschiedene Kapitel dann auch in deinem Buch und da habe ich mir ein paar rausgesucht, wo ich gerne mit dir mal drüber sprechen möchte. Also ich komme mal gleich mit dem ersten Punkt Schuld. Also du sprichst ja auch darüber, dass man, vielleicht ist es auch ein deutsches Phänomen, vielleicht aber auch nicht, dass man immer denkt, man trägt auch eine Schuld daran oder an diesen ganzen Situationen in irgendeiner Form. Ja. Sag doch mal bitte was dazu.
Genau, am Anfang war das wirklich so, dass ich dachte, irgendwie habe ich mir das alles selbst zuzuweisen. Ich bin selbst schuld, so krank geworden zu sein. Ich habe nie so wirklich achtsam auf mich geachtet und ich habe immer weiter funktioniert und gemacht und getan und mich aber gar nicht wertvoll genug und gut genug gefühlt, mich mit anderen zu messen. Messen ist sowas, was ich heute überhaupt gar nicht mehr mag, aber ich habe mich einfach nicht gleichwertig gefühlt und ich habe wirklich gedacht, ich habe es jetzt irgendwie gar nicht verdient zu leben und das ist ein großer Quatsch. Aber im ersten Moment damals habe ich wirklich gedacht, ich habe mir das selbst zuzuschreiben. Ich habe da irgendwas nicht richtig gemacht. Ich finde, das ist ja
wirklich, mich überrascht es gar nicht, ehrlich gesagt, dass solche Gefühle entstehen, weil man muss es ja insgesamt sehen, wie häufig man dann also auch von außen solche Aussagen auch kommen, wenn irgendjemand erkrankt oder sonst was so oder jetzt hier auch in den ganzen Corona-Fällen, wo Leute schweren Verlauf hatten oder gestorben sind, nach dem Motto so, naja, aber guck mal, wie fett der auch war oder sonst was. Also so nach dem Motto, als ob die mit einer Schuld daran tragen. Ich finde das ganz, ganz fürchterlich. Aber diese Gedanken kommen ja nicht nur aus dir heraus, sondern ja auch ein Stück weit aus der Gesellschaft, sage ich mal, auch ein Stück weit.
Ja, natürlich. Das ist wirklich, du als Individuum, du versuchst ja immer zu passen in diese Gesellschaft. Und wenn du es nicht tust, genau, weil es gibt schnell Verurteilungen, es gibt schnell irgendwas, dass Menschen reden. Und ich meine, letztendlich reden sie immer, aber wenn du damit nicht gut zurechtkommst, dann willst du es alles perfekt machen, damit ja keiner irgendwie sowas sagen kann. Und aber das funktioniert ja gar nicht. Wenn du bist und du musst ja, du sollst dich selbst lieben. Und du weißt niemals, warum ist ein Mensch zum Beispiel zu füllig oder warum, was auch immer. Du kannst doch niemals über einen Menschen urteilen. Aber natürlich, das ist ein gesellschaftliches Phänomen und da fangen wir ja schon bei unseren Kindern an. Und ich denke, das ist sehr wichtig, ihnen da die Individualität zu erhalten und das jedem zu geben und dieses Urteilen und dieses Verurteilen wirklich zu hinterfragen. Klar, erwischen wir uns auch alle selbst dabei, aber und gerade wenn du
Ja.
dann erkrankt bist, das hilft dir ja überhaupt gar nicht. Also, das hilft ja
Überhaupt nicht.
niemandem.
Kommen wir genau auf diesen Punkt Krankheit nochmal. Du hast da auch ein extra Kapitel dann über das Thema Annehmen der Krankheit und auch im speziell das Thema Perücke auch in dem Zusammenhang.
Ja.
Vielleicht sagst du da auch nochmal ein, zwei Sätze.
Oh ja, klar, das passt gut, natürlich. Also mein Aussehen ist mir wichtig nach wie vor. Es war mir früher wichtig, es ist mir heute wichtig. Vielleicht heute anders als früher. Früher war das auch dieses, du willst gefallen, du willst irgendwie, ja, willst easy wirken. Es soll alles nicht so Last aussehen oder so. Du magst jetzt nicht irgendwie ungeschminkt gehen oder wie auch immer. Um dich nicht so verletzlich zu zeigen. Und damals war das für mich noch sehr wertvoll und wichtig, mein Aussehen, meine Haare. Und dann wusste ich, die Haare werden mir ausfallen. Und was ich sagte, ich habe natürlich gehofft, dass es bei mir jetzt eine Ausnahme gibt. Aber die gab es nicht. Ich fühlte diese Haare dann doch in meiner Bürste und auf dem Kopfkissen und so wie es dann ist. Ja, ich habe aber wohlweislich vorher mich auf den Weg gemacht in ein Perückenstudio. Da habe ich einen Tipp bekommen in Hamburg, wunderbar. Wurde ganz, ganz freundlich behandelt von einer ja, Dame dort, die auch scheinbar Erfahrung hatte und hat mir eine wunderbare Perücke ausmessen lassen, anfertigen lassen und sozusagen ja eine Zweitfrisur. Und als dann die Haare ausfielen, dann war es klar, jetzt werde ich dazu übergehen müssen. Und das war aber ein Schutz für mich. Also ich wäre jetzt nicht so weit gewesen zu sagen, ja, ich gehe jetzt nur cool mit einem Tuch oder einer Mütze und das kann jeder sehen. Nein, ich wollte nicht, dass das jeder sehen darf. Ich wollte in meinem Schutzraum sein. Ich wollte nicht, dass man sieht, ha, die hat Krebs. So stark habe ich mich überhaupt nicht gefühlt. Du bist in dem Moment eh so unglaublich verletzlich und ja, du weißt überhaupt gar nicht, wo unten und oben ist in dieser ersten Zeit. Und dann mochte ich das nicht noch nach außen tragen. Und es war etwas wie, wenn ich mich dann morgens wenn ich mich fertig gemacht hatte mit meinem Haar, ging übrigens viel schneller als vorher. Und dann habe ich mich irgendwie sicherer gefühlt. Dann war ich wieder so ein Stück weit noch aus meiner alten Welt. Dann war ich ja in so einem sicheren Hafen, konnte rausgehen. Und das hat man nicht erkannt. Und irgendwann später haben die Ärzte mal gesagt oder auch Krankenschwestern, haben Sie Ihre Haare eigentlich nicht verloren? Das war natürlich ein mega Kompliment, aber es war für mich eine Sicherheit und ein großer Anker. Und danke, dass es diese Möglichkeit gibt. Ja.
Du hast ja auch ein Kapitel zum Thema Angst und da finde ich ganz interessant, da hast du eine Technik angewendet, die hatten wir auch schon mal in einer anderen Podcast-Episode, ich glaube aber in unserem englischen Stream. Aber erzähl doch mal, wie du mit deinem ganzen Thema Angst umgegangen bist und was dir da geholfen hat.
Ja, das ist wirklich ein großes Thema. Ich denke mal, Angst ist überhaupt der Faktor, dass ich überhaupt, dass der Krebs so große Möglichkeit hatte oder, naja, dass er in mein Leben kam. Ich war schon immer von Angst geprägt und als dann, was ich vorhin beschrieben habe, diese Ärzte da zu fühlen war, dann war ja gleich eine Angst da und die war so übermächtig. So das letztendlich auch meine innere Stimme. Es war, denke ich, ja, gepaart. Angst ist ja auch nicht immer schlecht. Angst kann ja auch einfach manchmal ein wichtiger Motor sein. Nur wenn die Angst dich dominiert und du nicht mehr, ja, du nicht mehr so frei entscheiden kannst, sondern Dinge aus Angst tust, dann wird es, glaube ich, gefährlich. Und diese Angst, die war übermächtig, natürlich. Ich habe das Atmen früh gelernt. Das brachte mir meine Psycho-Onkologin bei, die sehr früh an meinem Bett saß und der ich heute noch so dankbar bin. Das Atmen hat mir unglaublich geholfen. Also das ist eine essentielle, wichtige Technik für alles. Und genau, alsbald machte ich mich ja dann auf den Weg und habe mir eine Gesprächstherapeutin gesucht, weil ich merkte, da muss so viel raus, so viel, was ich in meinen Schubladen weggeschlossen hatte, so viele Emotionen, die ich nie angucken wollte, so viel Schmerz. Und ich hatte das Gefühl, das hat was mit einfach damit zu tun, warum ich so krank geworden war. Und in diesem Rahmen bei dieser Therapeutin habe ich EFT kennengelernt. In Deutschland gab es das auch unter PEP, es ist sehr ähnlich. Und ich sage einfach nur kurz Klopfen, weil letztendlich ist es, du hast ja so energetische Bahnen im Körper und du kannst über dieses Klopfen, indem du eine bestimmte Reihenfolge an Punkten abklopfst und dazu Selbstakzeptanzsätze sprichst, wenn es um ein bestimmtes belastendes Gefühl geht, um eine belastende Emotion, was da gerade ist, wie zum Beispiel Angst, dann kannst du da etwas lösen, dann kommt da Freiheit rein, dann kriegst du wieder Luft und kannst dich selbst befreien. Und dieses Klopfen ist der Wahnsinn. Also ich arbeite heute selbst mit Frauen und Kindern damit und das bewegt wirklich etwas. Du kannst da etwas, was du irgendwann mal eingesperrt hattest in deinem Körper, und das ist ja niemals weg, ne? Wenn du sagst, oh, ich bin jetzt stärker und das ist mir jetzt egal, da habe ich irgendwie riesen Angst gehabt. Aber die Situation ist gespeichert in deinem Körper und die kannst du wieder rausholen. Und genauso, wenn du akut halt die Angst hast, dann kannst du da Befreiung schaffen. Und es funktioniert ganz wunderbar. Und oftmals fließen dann auch Tränen oder so, da muss dann was raus. Aber das ist, du kriegst deine Macht wieder. Und das ist unglaublich wertvoll. Also, und du kannst
das heißt, du klopfst dir auf verschiedene Gliedmaßen, wenn ich das richtig weiß.
Ja, genau. Du hast so eine Reihenfolge, die du ziemlich schnell lernen kannst. Das sind so energetische Punkte. Das sind sozusagen so eine Schleusenpunkte, wo was sitzen könnte. Und da du nicht immer genau weißt, welche Emotion sitzt jetzt genau wo, so ist es beim EFT, nimmst du so eine bestimmte Reihenfolge und gehst einfach auch in die Selbstakzeptanz. Und da gibt es ein richtiges Schema dazu, was du machen kannst. Aber es ist echt leicht und es macht keine Mühe. Du kannst es überall anwenden, du kannst irgendwo auf die Toilette gehen und um das klopfen oder so. Also du hast es immer in der Hosentasche und es funktioniert wirklich richtig gut. Natürlich ist es oftmals wichtig, dass es am Anfang angeleitet wird. Aber dann kriegst du den Bogen auch raus. Und also EFT ist ein Heilmittel. Man muss wissen, es ist auch aufdeckend. Das heißt, Begleitung ist manchmal sehr, sehr wertvoll, weil dann kommt auch eins zum anderen. Ne? Aber erst einmal in so Schocksituationen oder auch generell in allen Lebenslagen ist es immer wertvoll, das zu starten, es zu versuchen, und du kannst ja immer weitermachen.
Ich finde es insgesamt sehr interessant. Also es ist ja wie häufig, ich hatte es einmal im Zusammenhang, glaube ich, mit dem Buch über Depression von Nova Meyer-Hinrich damals schon gesagt, dass ich das Buch, glaube ich, nicht von mir aus gelesen hätte, weil es natürlich auch so negativ wirkende Themen einfach, weil es heißt wirken, also es ist ja ein negatives Grundthema, sage ich mal so. Und da muss ich wirklich sagen, es geht ja in deinem Buch verhältnismäßig, ich gucke jetzt gerade mal, wie viele Seiten hat es, sind 240 Seiten, davon sind ja relativ wenig, geht es eigentlich um die Krankheit. Es geht ja eigentlich sehr viel um das danach, über das die Selbsterkenntnis, sage ich mal so, die du auch ein Stück weit für dich hast, wie du dich auch selbst besser kennengelernt hast, wie du das Thema Achtsamkeit auch groß für dich entdeckt hast. Ich glaube, du sagtest, dass du immer noch regelmäßig meditierst. Das ein extra Kapitel zum Thema tägliche Freuden fand ich auch sehr schön. Du hast ja auch hier so schöne Postkarten dabei. Was bringt dich zum Lachen? Mach mehr davon. Dann aber auch, das wird wahrscheinlich meiner Frau besonders gut gefallen, das Thema Medienfasten. Also das wird dir besonders gut gefallen, weil sie denkt immer, ich müsste das mal haben. Und von daher finde ich, ist das total schön, muss ich dir ganz ehrlich sagen, es zu lesen. Also man muss da ganz am Anfang einmal kurz durch diesen sauren Apfel durch, dass dieser Erkenntnis, die man als Mann wahrscheinlich noch mal ein Stück weit als Zaungast sich anschauen kann, mehr als jemand, der potenziell mal betroffen sein kann. Nichtsdestotrotz ist man ja nicht geschützt davor, generell Krebs zu bekommen. Und der größte Teil, muss ich aber wirklich sagen, geht genau um den Weg in ein gesünderes, positives Leben. Und das, muss ich sagen, hat mir extrem gut gefallen. Und da möchte ich einen Punkt nochmal besonders hervorheben. Wir hatten es schon einmal ganz kurz angesprochen, die Meinung der anderen. Also wie man das Thema Schuld, hatten wir in dem Zusammenhang gesagt, wie wichtig da die Meinung der anderen sind und wie man da ein Stück weit gesehen wird. Und da spricht sie das Thema Nein sagen auch an. Inwieweit man auch zu Dingen, die wichtig sind, in dem Fall deinem Mann und deinem Kind wichtig sind, eben halt, dass sie sehr, sehr gern Skifahren gehen und du aber nie eine richtig leidenschaftliche Skiläuferin geworden bist. Jetzt wohnst du mittlerweile auch noch in der Schweiz. Also von daher muss man sagen, ist es nochmal unglaublich. Aber du hast dann für dich einfach gesagt, irgendwann so, nein, du möchtest nicht mehr Skifahren, fahrt ohne mich. Das ist eine Entscheidung, die du für dich triffst. Und das ist ja nur eins von vielen Beispielen, die du da bringst.
Ja, und mit diesem Beispiel bin ich so klar für mich geworden. Das war auch ein Prozess, ne? Ich habe so lange rumgedoktert mit dem Skifahren. Und da übrigens hat mich auch immer eine Angst begleitet. Und bei dieser Angst bin ich auch noch dran, ne? Man kann auch nicht jede Angst eben mal so auflösen, aber der Weg ist ja so unglaublich lohnenswert. Und der ganze Weg an sich ja schon. So, aber dahin zurück. Also es war ein Prozess, das hätte ich früher nie gemacht. Ich bin natürlich immer mit Ski gefahren und ich habe mich immer zusammengenommen und so. Aber da ist schon das Wort zusammengenommen, wie anstrengend. Und ich glaube, das ist so exemplarisch, das Beispiel mit dem Skifahren. Aber wie oft sagen wir zu Sachen ja und mein, aber eigentlich nein innerlich und sagen aber trotzdem ja. Und dieser Widerwillen, der da ist, das ist Stress. Das ist irgendwo Stress für den Körper. Das ist eine Disbalance, da stimmt ja was nicht. Und ich habe dann mal gemerkt, mit dem Skifahren, also Luis kam einfach, wie alt war er denn damals? Das war so, ich weiß es nicht genau, aber es war so, er hat das absolut geschnallt, was da mit Mama ist. Also Luis konnte schon mal besser fahren als ich so ungefähr, weil er einfach angstfrei war. Und
der dann, fällt ja auch nicht so tief.
Nee, ja, mittlerweile ist das eh.
Das wow. Denke ich wirklich immer bei diesen Kindern, die so 4 Jahre alt sind und ja. Auf Skiern stehen, die, das ist ja was anderes. Aber ich bin 1,88 Meter, das heißt also, es sind fast 2 Meter, die dann irgendwie von oben bis unten dann irgendwie runterfallen. Wenn der dann irgendwie nur 80 Zentimeter groß ist, der fällt einfach nicht so tief.
Ja, wirklich. Kamikaze drauf los, zack, ne? Die sind da wirklich unbedarft. Und ich war auf jeden Fall, er sah mich und ich merkte, was das für ein Stress. Ich war mitten auf der Piste, aber ich hatte einen Ski verloren. Und oh Gott, das war ein trauriges Bild, muss ich sagen, für Luis garantiert und für mich eh unheilvoll. Und da habe ich gedacht, nee, Wiebke, jetzt reicht's. Was bist du für ein Vorbild für deinen Sohn? Also nicht Vorbild von wegen, Mama, kann ich Ski fahren, sondern wenn ich etwas wirklich nicht gut kann oder nicht mag. Warum muss ich es denn dann machen? Wieso muss ich mich so verbiegen? Und ich habe gemerkt, eine klare Entscheidung, damit konnten nachher alle gut leben. Und heute, wenn ich meine beiden Männer sehe, wie sie Skifahren, dann sind sie mir dankbar, glaube ich.
Nein, sie sind ein freundliches Nein ist ein liebevolles Ja zu dir selbst, steht auf der anderen Postkarte, die du mit dem. Also ja. Es sind 3 Postkarten, aber die 2 habe ich jetzt schon zitiert. Aber
weißt du was? Das ist, glaube ich, etwas ganz, ganz, ganz Wichtiges. Und es gilt nicht nur für Frauen. Es ist, glaube ich, exemplarisch für jeden. Dass du wirklich mal hinspüren darfst, dass du dir echt mal die Ruhe und die Achtsamkeit und die Zeit nimmst, am besten in der Natur. Natur ist echt der Kraftort schlechthin. Und dass du da wirklich spürst, was will eigentlich ich oder was mache ich, um zu gefallen oder um mitzumachen, um, da sind wir wieder bei diesem verurteilt werden oder was erwarteten andere von mir? Und da musst du irgendwie rauskommen aus dieser Nummer. Du musst echt ins Spüren kommen. Wer bist du? Was willst du? Warum bist du eigentlich irgendwie hier auf der Erde? Du, doch nicht einfach nur, um die Marionette zu sein, die das macht, was die anderen sagen. Du musst rausfinden, wer bist du? Und das ist so cool, das zu tun. Ab dann, wenn du damit anfängst, dann bist du ja mit dir verbunden. Dann kannst du dir ja treu sein und dann sprichst du doch deine Wahrheit. Und dann, ja, dann geht's eigentlich erst richtig los. Das macht Spaß. Und dieses andere ist Stress und das ist verbiegen und das macht krank. Und ich glaube ganz fest daran, dass das, wenn wir uns verbiegen, wenn wir Ja sagen, aber Nein meinen, dass wir dann, dass unser Körper irgendwann uns Botschaften schickt und sagt, ey, natürlich gibt's viele Faktoren, ne? Aber Stress ist da echt ein wesentlicher und dass du da wirklich anfangen darfst, achtsam zu werden. Und ich möchte jetzt.
Ich finde das total beneidenswert. Ich sage dir das ganz ehrlich. Ich hatte das jetzt gerade neulich die Situation mit Stefan Schäfer, der ist jetzt frisch der Chef von Gruner und Jahr geworden und den sehe ich ab und zu morgens beim Joggen und dann war gerade die Meldung so raus und dann dachte ich mir so, dass ich mal kurz anhalte, um mit ihm kurz zu reden und dann sagt er so, Nils, nimm es nicht übel, aber ich muss jetzt denken. Ich brauche die Zeit hier morgens zum Laufen, um zu denken, meinen Kopf klar zu kriegen. Und dann meinte er, ruf mich gerne an, aber jetzt brauche ich meine Zeit. Und meine ich dann so, du, gar kein Problem, ich kann dich voll gut verstehen, weil ich das genauso auch gut kenne, wie wichtig für mich so eine Me-Time dann auch in dem Augenblick ist. Das beschreibst du in dem Buch ja auch. Und ich wäre nur derjenige, der wahrscheinlich in dem Augenblick zu höflich gewesen wäre und das Gespräch dann quasi eingegangen wäre und beneide ihn, ehrlich gesagt. Also ich fand es besser, ehrlich gesagt, es so zu machen und finde es im Nachgang, denke ich so, wie super, ehrlich gesagt.
Weißt du, letztendlich hilfst du mit deiner Klarheit, mit deinem Echtsein, hilfst du ja anderen wieder. Zum einen bist du Vorbild und zum anderen merken die, sie macht es gerade so. Und sie macht es nicht, um irgendwie egoistisch zu sein oder sowas, sondern, ne, also zumindest ich weiß, ich kann sagen, warum ich was mache. Und na klar, manchmal musst du deine Kompromisse finden, das ist ja ganz klar. Aber so generell sich treu sein. Und indem du das vorlebst, aber indem du ja das unmittelbar vorlebst, ist das doch eine Schule. Und zwar eine gute Schule. Und sollten wir nicht alle so miteinander sein, ich glaube, dann wäre die Welt in vielen, vielen Bereichen viel, viel zufriedener. Wenn wir alle irgendwo so ein Geplänkel tanzen, wo wir uns anpassen, ich weiß nicht, wenn jeder, weißt du, es gibt doch, glaube ich, so Filme, wo dann wird, es gibt es überall, da musst du gar keinen Film schauen, wo dann hintenrum.
Es ist Authentizität. Letztendlich bist du authentisch und damit können viele Leute auch gut umgehen, wenn du es dann so machst. Man muss es eben halt höflich und freundlich machen, aber ich glaube, wenn du es dann gut verargumentieren kannst, völlig in Ordnung.
Das muss man übrigens lernen, dieses, das ist auch ein Weg für mich gewesen. Nein zu sagen, das musst du echt lernen, aber mit einem ganz guten Grund, dir selbst treu zu sein, ja, und damit gesund zu sein, das ist doch echt cool.
Total, total. Einer der letzten wirklich größeren Kapitel in deinem Buch sind ja die universellen Gesetze der Natur, glaube ich, heißen sie. Magst du da vielleicht ein, zwei Worte zu sagen?
Universelle Gesetze. Letztendlich ist die Natur, wenn wir rausgehen, doch unser bester Lehrmeister, oder? Ich gehe, wenn ich joggen gehe, komme ich immer am See vorbei. Das ist wunderschön, aber ich komme auch an einem kleinen Bach vorbei. Und dieser Bach, das Wasser fließt. Und es ist so unterschiedlich. Mal ist es total aufgebraust, mal ist es ganz flach, ganz ruhig. Und dann kommen da Stolpersteine und dann Strudel und. Und wenn du das mal guckst, so, das ist doch der Lauf des Lebens, oder? Das Wasser ist so exemplarisch da und es fügt sich, es passt sich an und es ist gleichzeitig so unglaublich kraftvoll. Und ich finde, davon können wir einfach viel, viel lernen. Es ist, man sagt ja auch, wenn der Wind weht, stell Windmühlen auf. Und kämpf nicht dagegen an. Nutzt es kreativ, was da kommt. Aber kämpf nicht dagegen an, indem du immer das, was im Leben dir geschieht, dagegen angehst. Hast du Stress. Hast du Widerwillen, hast du Stress. Und das ist Energieverschwendung. Das ist wirklich, du bist oft so mit deinen Gedanken dann so fokussiert und festgehalten und kannst überhaupt nicht mehr klar und frei denken. Und manchmal darfst du vielleicht von Menschen was nehmen, die dich total aufregen, ja, die dich total triggern, dass du fragst, warum triggert mich das jetzt so? Was für eine Botschaft kommt da mit? Und dann kannst du bei dir gucken und meistens hat es etwas mit dir zu tun. Da musst du aber allerdings schon sehr ehrlich und offen mit dir umgehen. Aber das lohnt sich auch, weil dann kannst du da auch was lösen und du wirst entspannter. Also dieses immer sich irgendwo nur aufzuregen und es dann die anderen sind schuld, das ist immer sehr sehr, aus meiner Sicht sehr einseitig und es bringt dich ja nicht weiter. Also du darfst irgendwie alles als Lehrmeister sehen. Ja, ich finde einfach, die Natur ist der beste Lehrmeister schlechthin. Und ja, guck aufs Meer oder was dir gut tut. Und in der Natur kannst du dich erden. Ja, das zum Universellen. Und dieses Flexibelsein und das Annehmen, das finde ich unglaublich wertvoll. Und auch dieses Verbundensein, es ist einfach, es gibt sie, die Wunder. Es gibt manchmal mehr zwischen Himmel und Erde. Also ich bin ohnehin davon überzeugt. Aber das ist so, achtsam zu sein, mal zu beobachten, mal in die Ruhe zu gehen. Was geschieht eigentlich wirklich? Das ist unglaublich kostbar. Und warum glauben wir Menschen, dass wir alles steuern müssen und auch können? Es ist doch schön, auch einfach mal laufen zu lassen und ja, und vielleicht einfach mal mit den Kindern oder auch mit dem Partner oder mit sich ganz alleine, das ist das für mich das Wertvollste, aber so generell in die Natur zu gehen und aufzutanken, ganz wunderbar.
Damit hast du eigentlich schon relativ viele Punkte. Du hast nämlich zum Schluss diesen wunderbaren Abschnitt in deinem Buch Mein Wegweiser für ein gesundes Leben, und normalerweise beende ich diesen Podcast immer mit Tipps für unsere Hörer. Rinnen, also in dem Fall vielleicht sind ja auch ein paar Männer noch mit dabei geblieben, und insofern machen wir es mal geschlechtsneutral, aber was würdest du jetzt sagen von den Punkten, die du in deinem Wegweiser drin hast, was sind so für dich jetzt nochmal das, wo du sagen würdest, so abschließend, das möchtest du jetzt denen nochmal als Tipp auf den Weg geben?
Ja, zum einen möchte ich noch einmal sagen, dass dieses Buch, als ich es schrieb, dass ich ganz groß vorab, als ich in der ersten Zeit der Therapiephase schon erkannt habe, dass es so Zusammenhänge gibt, ne, und dass ich irgendwie so viel verstehe plötzlich zwischen Krankheit und Leben und warum ich und oder warum Menschen und überhaupt, das war so philosophisch, und dass ich da gemerkt habe, ich möchte mein Wissen weitergeben. Und zum einen natürlich ist deswegen das Buch entstanden, um Frauen an die Hand zu nehmen, die eben nicht betroffen sind, die vielleicht auch eine Diagnose haben, aber vielleicht auch einfach in einer Krise stecken. Aber letztendlich geht es nicht nur um Frauen. Und das finde ich so wunderbar, dass du das auch für dich empfunden hast, dass es so viele Menschen anspricht, unabhängig vom Krebs. Und das möchte ich nochmal sagen. Also das Buch ist absolut, ja, du hast es gelesen, Olli hat es gelesen, mein Mann, der hat auch lange gebraucht überhaupt dazu, aber der hat für sich da ganz viel rausgenommen. Und es freut mich ganz doll, dass ich vielen Menschen damit etwas geben darf und auch ich so gespiegelt bekomme, unabhängig von Krebs, auch die Gesunden in Anführungszeichen, wer ist schon gesund, ja, dass die so viel da rausnehmen. Und das möchte ich Menschen ans Herz legen, allen Menschen, welche Diagnose oder welche Situation auch gerade, dass es so wertvoll ist, bewusst mit sich selbst umzugehen, dass man eine gewisse Achtsamkeit entwickelt, dass man in die Ruhe geht, dazu habe ich schon die Natur zitiert, da kriegst du plötzlich die Verbindung. Also mir ging es immer so, dieses ja, ich fühle mich verbunden und ich höre meine innere Stimme besser und ich kann mein Herz wieder fühlen. Dieses Herz, was so viele Menschen haben, so eine Mauer um ihr Herz und fühlen es nicht mehr. Und ich will gar nicht sagen, also es ging mir genauso. Und da darf man wieder hinfühlen und auch mal fühlen, was will eigentlich ich? Also das hatten wir schon benannt. Und bewusst, was mache ich? Warum verhalte ich mich gerade, wie ich mich verhalte? Warum stresst mich das? Hinfühlen, was ist da in mir? Was will mir da irgendwie was sagen? Und wir müssen wissen, andere Menschen spiegeln uns oft. Und wenn die uns triggern, dann hat das einen Grund. Dann dürfen wir bei uns etwas suchen und dann darf etwas ins Licht gehen und heilen. Und vielleicht sind diese Menschen gar nicht mehr so wichtig demnächst im Leben, oder sie verändern sich auch. Das ist dieses, was ich mitgeben möchte. Und wenn du in dein Herz fühlst, ja, und wieder mehr in deinem Herzen bist und mit deiner inneren Stimme und mit deinem echten Ich sprichst und die Liebe da auch mit einbindest, dann geschehen Wunder aus meiner Sicht. Und ich glaube, unsere Welt und unser Weltgeschehen braucht Wunder. Und es braucht Vertrauen. Und das kriegst du auch, wenn du wieder bei dir bist. Dann kannst du dir wieder selbst vertrauen. Selbstvertrauen bedeutet, du kennst dich selbst, Du lässt deine Gefühle zu, du nimmst sie an, du fühlst sie und dann vertraust du dir auch und dann hast du Selbstvertrauen. Das ist das A und O, was wir Kindern mitgeben sollen. Wir müssen Kindern zeigen, dass ihre Gefühle richtig sind und dass sie nicht falsch sind. Aber das ist ein anderer Punkt, das wird ein nächster Podcast, okay? ja, also zum Medienfasten wollte ich noch was sagen. Das ist nämlich noch was, das möchte ich noch zum Nein sagen dazufügen. Denn wer sagt uns denn, dass es richtig ist, alle Medien zu konsumieren? Dass du nur dann richtig bist, wenn du auch informiert bist und up to date bist, wenn du weißt, genau weißt, was auf der Welt geschieht, aber aus den Medien so, wie sie es dir präsentieren. Und es geschehen ja auch gute Sachen, aber vielleicht werden die dir gar nicht präsentiert. Generell ist es aber meine Entscheidung, wie viel ich nehmen will von den Medien. Ich darf da für mich klar mit sein. Ja, ich muss mir vielleicht anhören, wie, das weißt du nicht, oder wie. Aber bisher ist nichts an mir vorbeigegangen. Ich habe doch noch alles mitgekriegt, alle Corona-Regeln und so weiter. Wobei wir hier in der Schweiz ja etwas liberaler sind und das deshalb auch ein ganz wunderbarer Ort gerade ist. Natürlich liebe ich mein Norddeutschland, das mal nicht zu vergessen und das Meer auch. Das vermisse ich auch, aber ich will nur sagen, es entspannt, wenn du nicht jede Medien oder jede Nachricht und jeden Wert und alles, was dauernd wieder präsentiert wird, wenn du nicht alles weißt. Und es nützt dir ja manchmal auch nichts. Du weißt dann vielleicht, was Trump wieder gemacht hat und du regst dich auf. Also viele Menschen brauchen das, um sich aufzuregen. Aber nützt es was? Ändert es was am Weltgeschehen? Nein, also Trump ist jetzt ein bisschen ad acta, aber so generell, ja, das war so ein großes Thema, wo ich immer gedacht habe, mein Gott, ey, warum regen sich alle so auf? Weil indem du dem oder solchen Phänomenen Energie gibst durch dein Aufregen, kriegen sie mehr Energie. Das nur mal aus diesem universellen Gesetz. Und du kannst doch viel besser, gib doch deine Aufmerksamkeit in das, deine Energie in das, wo du was Gutes bewirken möchtest. Und füttere dich und deinen Fokus und alles, was in dir ist, mit positiven Dingen. Und dann strahlst du auch mehr Positives aus. Aber wenn du dich immer nur in das Negative verbeißt, dann wundere dich nicht, dass du plötzlich alles im negativen Licht siehst. Also versuch es wirklich für dich zu lenken. Das will ich wissen, das interessiert mich, da wird es mir zu viel, das ist alles zu viel. Ja, klar könnte ich jetzt auch sagen, ne, leg doch auch mal das Handy für eine Stunde weg und so. Ich glaube, davon sind wir alle. Das muss jeder für sich wissen. Sowieso muss jeder alles für sich entscheiden. Aber vielleicht mal den Impuls geben. Überlegst du doch mal, vielleicht tut's dir gut.
Du, vielen Dank. Also danke für das Gespräch, danke für das Buch und danke für die vielen Tipps. Es ist ein Thema, was leider mit der direkten Krankheit viel zu viele Menschen betrifft, aber auch hängen da ja immer auch viele Menschen drumherum dran, Betroffene, die sozusagen, die es zwar nicht selber haben, aber die Partner, Kinder, auch darauf gehst du ja auch ein in dem Buch. Also von daher, danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Vielen Dank.
Sag mal, was mich am meisten überrascht hat, ist, dass du die Haare freiwillig wieder kurz geschnitten hast. Ich hätte gedacht, das wäre das Erste, was du nie wieder zurück möchtest. Warum?
Also zum einen, ich habe ja echt Locken, ne? Und früher habe ich sie glatt gemacht. Und das war auch schon mal sowas wie, ich habe mir nicht gefallen. Ich fand mich schöner mit glatten Haaren. Ich mag mich auch noch mit glatten Haaren. Und die werden auch noch mal wieder glatt. Aber ich brauche es nicht mehr so. Ich habe so eine innere Freiheit für mich entwickelt, dass ich sagen kann, ja, wenn ich jetzt Lust habe auf kurze Haare und ich fand, es stand mir total gut, dann habe ich das jetzt auch und dann mache ich das auch. Das hört sich jetzt mega kraftvoll an. Ich habe trotzdem auch damit gehadert und es hat Zeit gebraucht, ja. Und ich weiß auch, guck dir die ganzen jungen Mädels an und so mit ihren wunderschönen langen Haaren, beneidenswert, wunderschön. Aber die finden das zum Teil schlimm, wie kann man das denn machen? Und dann denke ich, hallo, ihr seid mehr als eure Haare. Ihr seid so, oder wir Menschen, wir definieren uns über das Äußere. Wir gucken, dass alles tipptopp ist. Und ich wäre früher auch nicht ungeschminkt aus dem Haus gegangen. All solche Sachen, da habe ich kein Problem mehr mit. Weil die echte Wiebke, das, was ich bin und was ich zu sagen habe, das strahle ich aus. Das kann man gar nicht sehen. Und das ist, so ist es doch bei allen Menschen. Wir fühlen sie doch auch schon. Du fühlst doch auch, ob du mit jemandem kannst. Nicht, ob er perfekt aussieht, sondern ob er, was er ausstrahlt. Ob die Chemie stimmt, auf deiner Frequenz und Welle schwingt. Und das ist so unglaublich cool, wenn du dich befreist von diesem, du musst jetzt das, du musst jetzt das. Und letztendlich, vielleicht war es ein kleines Experiment, aber es kam von innen heraus. Ich habe auch, nachdem ich, als die Haare wieder wuchsen, habe ich es mir oft wieder kurz schneiden lassen. Ich habe nicht gedacht, die müssen jetzt ganz schnell wieder lang. Ich wollte ja auch nicht ganz schnell wieder die Alte sein, weil ich war ja die Alte nicht mehr. Und ja, das ist so dieses, mach dein Ding, ne? Um es in Udos Worten zu sagen. Sei bei dir. Was willst du? Und das Äußere, das ist nur eine Schicht, die ist nicht so wichtig. Ich liebe Schönheit, ich liebe mich schön auszudrücken und ich liebe alles, was schön ist, ja. Also aber ich definiere mich nicht mehr darüber. Im Leben haben möchte ich's. Und ich möchte mich auch weiterhin schminken und auch, ja, ne, wie auch immer. Und irgendwie sind es auch kleine Antennen, habe ich das Gefühl. Die locken.
Hat Ihnen diese Folge gefallen? Dann hören Sie sich doch auch mal die Folge Nummer 6 an. Heilung durch TCM mit Dr. Mai-Lin Ooi. Ansonsten abonnieren Sie bitte diesen Podcast, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Das würde mich sehr freuen. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.